Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Wir bilanzieren das Berliner Theatertreffen, das gestern zu Ende ging. Außerdem geht es in dieser Sendung um Raubkunst im Musée d'Orsay in Paris und um Genieverehrung in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Zuerst aber zu den Filmfestspielen in Cannes. 12 der insgesamt 22 Filme aus dem Wettbewerb wurden bislang gezeigt. Heute geht es aber auch um die ziemlich interessante Nebenreihe Un certain regard. Die österreichische Regisseurin Sandra Wollner hat dort heute ihren neuen Film präsentiert. Everytime heißt er, ein Familiendrama. Es geht um eine junge Frau, die ums Leben kommt und um deren Mutter, die mit der Trauer zurechtkommen muss. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus ist vor Ort. Katja, vielleicht schauen wir gerade erst noch mal auf das Festival insgesamt. Es ist ja gerade Halbzeit. Wie fällt eigentlich deine Bilanz bislang aus?
Es ist ja nicht so ganz hält, was es auf dem Papier versprochen hat. Also jetzt gerade am Wochenende, da enttäuschten doch einige Wettbewerbsfilme, denen große Erwartungen vorausgegangen waren. Zum Beispiel der japanische Oscar-Preisträger Hirokazu Koreeda, der zeigte seinen Science-Fiction-Film Sheep in the Box über einen Roboter, der in einer Familie ein totes Kind ersetzt. Aber das war so seltsam altmodisch. Man hatte auch das Gefühl, das schon vor einem Vierteljahrhundert bei Steven Spielberg in seinem Film AI gesehen zu haben. Und anders als im vergangenen Jahr gibt es diesmal auch kaum US-amerikanisches Autorenkino im Wettbewerb. Also interessantes US-amerikanisches Autorenkino. Eine Ausnahme war zum Beispiel der Film Paper Tiger von dem Regisseur James Cray. Der ist jetzt nicht so super bekannt, hat aber eine treue Fangemeinde. Und in seinem Film, da erzählt er eben ganz interessant von einem Wendepunkt in New York der End-80er Jahre. Nämlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beginnt die russische Mafia in New York Fuß zu fassen. Und Rami Malek und Scarlett Johansson spielen eben ein Ehepaar, das mit seinen zwei halbwüchsigen Söhnen ganz komfortabel lebt und dann ins Visier dieser Mafia gerät. Und solche Verbindungen zwischen Star Power und einer wirklich tollen Autorenhandschrift, die fehlten ansonsten bisher im Wettbewerb.
Dass das amerikanische Kino nicht mehr so vertreten ist, das wurde ja auch vorher schon sozusagen diskutiert. Auch, dass viele deutsche Beiträge, Produktionen dieses Jahr dabei sind. Jetzt habe ich den Film Everytime vorhin schon angekündigt. Ein Film, der von der Trauer einer Mutter erzählt. Das klingt logischerweise schwermütig. Ist es das auch?
Also ich muss erst mal sagen, dieses Festival kann wirklich froh sein über diese Reihe Un certain regard, in der wirklich jüngere Regisseurinnen und Regisseure wie eben Sandra Wollner gezeigt werden. Und dieser Film, der zeigt ja eine ganz wirklich ungewöhnliche Trauerarbeit, weil Jessie, eine 17-jährige Schülerin, die kommt eben nach einer Partynacht ums Leben unter dem Einfluss von Drogen. Die hat ihr Freund gegeben und da stürzt sie eben, ja, benommen, bedröhnt vom Dach eines Hochhauses. Und dann gibt es einen Zeitsprung von etwa einem Jahr und wir sehen den Alltag der Mutter, gespielt von Birgit Minichmeier und ihrer kleinen Tochter. Die gehen zum Friedhof, die besuchen die Familie des Freundes, der sich Vorwürfe macht. Sie leben ihr Leben weiter. Und der Film zeigt nun, wie ein Tod ganz langsam die Seelen der Angehörigen erfasst und wie die Trauer ganz langsam einsetzt, ohne Drama, ohne Tränen. Und Birgit Minichmeier spielt wirklich wunderbar leise, fast versonnen und ganz nuanciert diese Mutter, die keine Vorwürfe macht und die versucht wirklich, die Trauer als etwas Gemeinsames anzugehen.
Es gibt einen kurzen Trailer zum Film, kann man sich auch auf der Website des Festivals anschauen, der den Anfang der Geschichte zeigt. Und das wirkt alles schon sehr beklemmt, vor allem durch die Kamera. Was sind das für Bilder in diesem Film?
Ja, das ist sehr interessant. Der Film hat im Grunde zwei verschiedene Ästhetiken. Und zwar einerseits die Bilder der Hochhaussiedlung, in denen die Familie diese kleine Wohnung hat. Ja, da wohnen sie und diese Bilder sind wirklich beklemmend und sie zeigen die Anonymität der Großstadt. Die wird da in Szene gesetzt mit endlosen Fensterreihen an Betonfassaden. Aber dann bewegt sich das Geschehen nach Teneriffa. Da macht nämlich die Mutter, die von Birgit Minichmeier gespielte Mutter, einen Kurzurlaub mit ihrer kleinen Tochter und dem Freund der toten Tochter. Und da hebt der Film wirklich ab. Das Meer, der Himmel, das Hotel, die Sonne, alles verbindet sich zu einem Bildertrip. Und man kann wirklich sagen, das ist toll und die Reihe Un certain regard, man kann so sagen, ja, Cannes hat Glück, dass es diese Reihe hat und der Wettbewerb könnte auch noch was daraus lernen.
Eine andere Sache scheint in Cannes doch jetzt auch eine größere Rolle zu spielen, nämlich der Protest gegen den rechten Milliardär Vincent Bolloré, der den renommierten Verlag Grasset übernommen hat. Darüber haben wir mehrfach berichtet. Was befürchtet denn die Filmwelt?
Ja, die Filmwelt befürchtet, dass dieser Milliardär die gesamte Produktions- und Verwertungskette des Kinos beeinflussen und nach seinem Bilde formen wird oder könnte. Und Vincent Bolloré gehört eben Canal+, das als Medienunternehmen ungefähr 160 Millionen Euro pro Jahr das französische Kino mitfinanziert, mit einer enormen Summe. Und er hat im vergangenen Jahr eben auch 34% der Kinokette UGC gekauft und will sie bald ganz unternehmen. Und dann gab es jetzt ein Manifest zu Beginn des Festivals, 600 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen, bekanntester Name Juliette Binoche. Und die befürchten in ihrem Manifest, dass hier Filme im Sinne einer, wie sie sagen oder schreiben, ultrarechten Ideologie entstehen und ins Kino gebracht werden. Und sie fürchten auch, Zitat, eine faschistische Kontrolle über das kollektive Imaginäre. Und das Manifest erschien zu Beginn des Festivals. Es hat erstmal keine großen Wellen geschlagen. Aber dann hat am Wochenende der von Bolloré eingesetzte Chef von Canal+, Maxime Sada, reagiert. Er möchte keine weitere Zusammenarbeit mit den Unterzeichnern. Und das ist natürlich eine Bedrohung. Und prompt wurde auch das Logo von Canal+ heute Morgen bei einem französischen Film ausgebuht. Das gab es noch nie.
Katja Nikodemus live aus Cannes zur Halbzeit der Filmfestspiele und wir hören dich dann am Mittwoch wieder ausführlicher bei uns im Programm. Vielen Dank. In Berlin ging gestern das 63. Theatertreffen zu Ende. Das Festival ist weltweit einzigartig, denn hier entscheiden keine Kuratoren, sondern Theaterkritiker über das Programm, über die besten, interessantesten Produktionen der laufenden Spielzeit. 7 Inszenierungen aus insgesamt über 700 wurden ausgewählt, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und was diese Auswahl über das Theater der Gegenwart aussagt und wer am Schluss den Alfred Kerr Darstellerpreis bekommen hat, das fasst unsere Kritikerin Barbara Behren zusammen.
Zu Gelassenheit hatte der Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees in seiner Eröffnungsrede gemahnt, angesichts einer polarisierenden, sinnverkürzenden, freiheitsberaubenden Zeit. Um dann aber vehement die in seinen Augen deutsch-patriotische Kulturpolitik der AfD zu verurteilen. Durch die Hintertür kritisierte er auch den Kulturstaatsminister Wolfram Weimar. Und zwar mit einem Zitat des Journalisten Christian Seidel aus der Süddeutschen Zeitung.
Angesichts dieser Umstände forderte Seidel einen neuen Kulturkampf der traditions- und geschichtsbewussten Konservativen gegen eben diese Rechten. Er schreibt, es gibt also Großes und Wichtiges zu tun für eine konservative Kulturpolitik. Es müsste sie jetzt nur noch geben.
Vor Ort lief die Forderung einer bewahrenden Kulturpolitik ins Leere. Denn der amtierende Kulturstaatsminister war, zum ersten Mal in der Geschichte des Theatertreffens, gar nicht erst zur Eröffnung erschienen und auch zu keiner anderen Veranstaltung des Festivals. Die Jurorin Christine Wahl machte bei den Inszenierungen einen Trend aus.
Ich habe das Gefühl, dass unsere globale Krisenrealität tatsächlich gerade im Theater ankommt. Das kommt ja in der Kunst vorteilhafterweise, weil sie ja sehr stark reflektiert, immer mit einer gewissen Zeitverzögerung an. Und ich glaube, das ist jetzt im vollen Gange.
In mehreren Inszenierungen waren politische Opportunisten zu erleben, die um ihren Machterhalt ringen. Oder eine Auseinandersetzung mit toxischer Männlichkeit und Patriarchat. Was nicht bedeutet, dass das politische Ansinnen auf der Bühne immer sichtbar wurde. In Pina Karabuluts ausstattungsverliebter Inszenierung Il Gattopardo durfte das Publikum zwar vor einem prunkvollen Palazzo im Italien des 19. Jahrhunderts schwelgen und sollte die Räume inklusive Buffet mit exquisiten Eclairs und Macarons durchschreiten, die politischen Umbrüche Siziliens, um die die Romanadaption kreist, blieben aber Nebenschauplatz. Ähnlich bei Jan-Christoph Gockels Wallenstein. Hier durften ausgewählte ZuschauerInnen beim Ossobuco-Dinner auf der Bühne zugreifen. Kulinarische Verköstigung steht derzeit hoch im Kurs. Bei 7 Stunden Spektakel mit Soldatenkarikaturen, die ihren Pimmel suchen, wirkte das Kriegsgeschehen aus Schillers Vorlage allerdings grotesk verharmlost. Und Julian Hetzels plumpe, blutige Politsatire Three Times Left is Right über einen linken Professor und seine rechtsextreme Ehefrau war alles andere als satisfaktionsfähig. Die Amüsierwilligkeit des Publikums ging so weit, dass es sich unter Blasmusik zu Bratwurst und Freibier auf die Bühne holen ließ. Von einer rechtsextremen Figur, die genau das propagierte, was Pees in seiner Eröffnungsrede verurteilt hatte. Einen Tempel der völkischen Kunst.
Ja, das ist für mich. We will give you what you really want. I announce the opening of Arbust.
Bis auf Jette Steckels brisante Adaption von Klausmanns Mephisto über das Einsickern rechter Propaganda in die Gesellschaft fehlte dem Festival bei aller Eventversessenheit die intellektuelle Tiefenschärfe. Dafür sah man mitunter starkes Schauspielertheater. Guido Lamprecht führte in Serotonin 5,5 Stunden in die Innenwelt seiner depressiven Wellbeck-Figur. Paulina Alpen kämpfte sich durch Thomas Melles manische Depression in Die Welt im Rücken. Dafür bekam sie von Alleinjuror Matthias Brandt zu Recht den Alfred-Kerr-Darstellerpreis verliehen.
Sie spielt diese Figur nicht als Fall, nicht als Diagnose, sondern als Menschen. Mit Charme, Komik, Erschöpfung, Selbstbeobachtung, Gegenwehr, Verletzbarkeit. Man hat das Gefühl, sie ringe mit der Rolle und mit sich selbst. Und das ist natürlich interessant.
Auch wenn man sich fragen darf, ob ein solcher Nachwuchspreis für eine 34-Jährige dieses Formats nicht fast einer Beleidigung gleichkommt. Seine einstige Streitkultur hat das Theatertreffen größtenteils abgelegt. Im Rahmenprogramm wird ohne roten Faden geplaudert. Bei der sogenannten Jury-Diskussion kommt man über Fragen aller, wie kann man so viele Inszenierungen sichten, kaum hinaus. Gespräche über den Stand der Kunst, wegweisende kulturpolitische Debatten, man sucht sie vergeblich. Nur der letzte Auftritt der Festivalleiterin Nora Hertlein-Hall hat Schlagkraft. Sie kündigt die Abschaffung der 50% Frauenquote an, die 2019 in puncto Regie eingeführt worden war. Die Jury will sich im Wettbewerb wieder ausschließlich ästhetischen Fragen widmen. Diskutiert wird diese Entscheidung dann hoffentlich bei der nächsten Festivalausgabe.
Barbara Behrendt zum Abschluss des Berliner Theatertreffens mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis an die Schauspielerin Paulina Alpen. Die Bedeutung des Geniegedankens im 19. Jahrhundert geht weit über die Kultur hinaus und auch über das 19. Jahrhundert, denn Hitler hat seine politische Inszenierung maßgeblich auf diesen Gedanken aufgebaut, auf den des einsamen Genies, gottgleich an der Spitze einer Bewegung. Die Kunsthistorikerin Birgit Schwarz hat darüber ein sehr erhellendes Buch geschrieben. Das Künstlergenie galt als Grenzüberschreiter, das außerhalb des bürgerlichen Regelkanons stand. Paradebeispiele dafür sind Richard Wagner, Vincent van Gogh oder Picasso, alles Männer bezeichnenderweise. Vielleicht wäre Taylor Swift das Pendant im Heute, wobei sie mit den moralischen und finanziellen Verfehlungen vieler Genies ganz sicher nicht mithalten könnte. Wie sich Genie, Idol oder Star zur Gesellschaft und zur Zeit verhalten, wann sie Konjunktur haben, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, die Julian Ignatowitsch gesehen hat.
Ein Genie im Hausrock. Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen und Blick in die Ferne hat sich Johann Wolfgang von Goethe um 1830 von Christian Daniel Rauch in privater Garderobe porträtieren lassen. Das Publikum war entzückt, der Geheimrat selbst aber empfand sich als zu dick wiedergegeben. Das musste schnell korrigiert werden, bevor das Bild als Statue reproduziert und zur Massenware wurde. Ja, auch das deutsche Vorzeigegenie Goethe kannte sie, die menschlichen, allzu menschlichen Sorgen. Kuratorin Karin Rhein.
Gerade Goethe hat auch aktiv am Geniebegriff und an seiner eigenen Rolle und Wirksamkeit mitgearbeitet. Wobei Goethe ja auch so viele Dinge gemacht hat, dass er fast schon als Universalgenie auch Anerkennung gefunden hat. Da gehört aber auch immer die Legende mit dazu, dass den Menschen im Grunde fast alles zuflog, dass die sich nichts hart erarbeiten mussten, was natürlich oft Legende ist.
Wenn man sich die Stars des 19. Jahrhunderts genauer anschaut, dann könnte man schon meinen, dass man es hier mit gottgleichen Geschöpfen zu tun hat. Wir sehen Napoleon an der Spitze der Himmelsleiter, Schiller mit angedeutetem Heiligenschein oder Beethoven von Engeln umkreist. Nicht umsonst hat Philosoph Friedrich Nietzsche, dessen starrer Blick uns in der Ausstellung auch mustert, im Zuge der Aufklärung Gott für tot erklärt und sich selbst zum Genie.
Ja, man sprach im 19. Jahrhundert schon von den Ersatzheiligen, die Genies und Stars darstellen. Es gab große Umbrüche, eben auch die Säkularisation oder eine Spaltung der Gesellschaft. Und statt eben hinter Heiligen hat man sich dann hinter solchen anderen Wertebringern versammelt. Und es gibt da große Überschneidungen zwischen Genie- und Starkult und religiösem Kult. Fast schon so Reliquien, die man von den Genies und Stars sammelt und aufbewahrt, auch in Museen weiter aufbewahrt.
Von einer Backform mit dem Konterfei Friedrich des Großen, über Geschirr, das Martin Luther huldigt, bis hin zu einer edlen Pfeife, die Franz Liszt zeigt, reichen diese bis zu 200 Jahre alten Fanartikel. Halsketten mit Luisenkreuz in Erinnerung an Königin Luise von Preußen könnten als Vorläufer der heutigen Swiftie-Armbänder durchgehen. Und Rockstar Marilyn Manson als musikalischer Wiedergänger des Teufelsgeigers Niccolo Paganini. Solche Assoziationen zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart weckt die Nürnberger Schau, die auch den Blick in den Abgrund nicht scheut.
Es gehört auch zu den, ja man sagt, Dogmen der Genie-Religion, dass immer auch das Abgründige eine Rolle spielt oder dass man dem Genie auch viel verzeiht. Also es hat Großartiges geleistet, aber dafür nimmt man in Kauf, dass es so dunkle Seiten gibt. Das ist der Fall ja etwa bei Napoleon, dem Tatengenie, der aber natürlich auch viel Leid und Elend über einen ganzen Kontinent gebracht hat. Oder natürlich bei Richard Wagner, wo man sich bis heute fragen muss, ob man die antisemitischen Äußerungen von ihm akzeptiert oder trotzdem der Wagner-Fan sein kann.
Was darf ein Star? Hier können die Besucher mitdenken und auf einer großen Wand abstimmen. Eine Rockband provoziert auf der Bühne mit Nacktheit. Das finden die meisten noch okay. Ein Star macht auf Social Media extremistische und sexistische Aussagen. Das ist für fast alle ein No-Go. Sexistisch war der Geniebegriff übrigens selbst lange. Bis heute ist der Genius, nicht nur der Wortherkunft nach, männlich.
Bei Frauen hat man lange nicht geglaubt, dass sie die Fähigkeiten haben, sowohl körperlich als auch geistig und seelisch Genie zu sein. Wir wissen das natürlich heute anders, aber damals waren das sogar medizinische Überzeugungen, die man auch bei Darwin und Ähnlichen findet.
Die Ausstellung in Nürnberg liefert viel Denkstoff zum Thema. Die historische und theoretische Einordnung gerät ein bisschen kurz. Auch die Begriffstrennung Genie, Idol, Star ist nicht immer eindeutig. Dafür ist die Vielfalt der Ausstellungsstücke umso größer. Wer ein Genie ist und wer nicht, entscheidet sich nach Können, Talent, außergewöhnlichen Fähigkeiten und dem Mut zum Regelbruch. Der Rest sind Zuschreibungen von außen, Glück und viel Selbstvermarktung. Das wusste schon der gute alte Goethe.
Genie, Idol, Star, eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Julian Ignatowitsch hat das gesehen. Im Pariser Musée d'Orsay sind auch einige dieser Künstlergenies zu besichtigen. Auguste Rodin zum Beispiel oder Gustave Courbet. Insgesamt vorwiegend Kunst des 19. Jahrhunderts, für die sich auch die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs sehr interessiert haben. Das Ausmaß des Kunstraubs in Paris ist gigantisch. 100.000 Werke sind schätzungsweise gestohlen worden. Und auch im Musée d'Orsay befindet sich Kunst, deren Herkunft unklar ist. Wem gehören diese Werke, fragt nun ein Schild über einem Saal im Museum. Zu sehen sind dort Bilder von Auguste Rodin, Edgar Degas und anderen. 225 Werke betrifft es insgesamt. Um die Herkunft der Werke zu bestimmen, setzt das Musée d'Orsay auch auf künstliche Intelligenz. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet aus Paris.
Langsam und schweigend gehen die US-amerikanischen Schwestern Marion und Catherine durch den Raum. Ich bin extra nach Paris gekommen, weil ich unbedingt diese Ausstellung sehen wollte. Unsere Großmutter und deren Mutter sind in Auschwitz ums Leben gekommen. Ihre Vorfahren waren europäische Juden, die Großmutter Künstlerin. Ihre Werke, so erzählen die Schwestern, habe damals ein Hausangestellter rechtzeitig vor den Nazis in Sicherheit bringen können. Das schafften viele andere nicht. Hunderttausende Kunstobjekte inklusive Bücher wurden geraubt oder unter fragwürdigen Bedingungen aufgekauft, auch in Frankreich. Zwar ist die Mehrheit der 100.000 kulturellen Güter inzwischen wieder in den Händen der rechtmäßigen Besitzer, doch bei etwa 15.000 sind die Eigentumsverhältnisse bis heute unklar. So wie beim Gemälde von Madame Alphonse Daudet von Renoir. Wir wissen nicht genau, wer es verkauft hat. Vielleicht der Sohn von Madame Daudet. Aber es könnte auch ein anderer Sammler gewesen sein. Vielleicht ein jüdischer. Vielleicht wurde es geraubt. Ein langwieriger Prozess, sagt François Blanchetière, Konservator am Musée d'Orsay. Woran sich die Provenienzforscher orientieren, ist anhand der Rückwand eines Bildes zu sehen. Dieses Etikett belegt, dass es zur Kollektion eines sehr bekannten Sammlers impressionistischer Kunst gehörte. Und der Aufkleber hier, dass es auf einer Cézanne-Ausstellung gezeigt wurde. Das Museum verwahrt im Auftrag der französischen Regierung 225 Werke. 13 werden jetzt ausgestellt. Darunter sind auch unbekannte Künstler.
À la trace.
Bei der Spurensuche arbeitet das Musée d'Orsay auch mit dem französischen Kultusministerium zusammen. Einzelne Schicksale erzählt, fast wie im Krimi, ein sechsteiliger Podcast.
Comme de nombreux lieux de ce type, les nazis l'ont réquisitionné.
David Civi ist im Ministerium für Recherche und Rückgabe von Raubkunst zwischen 1933 und 1945 zuständig. Die Herkunft und seinen Besitzer ausfindig zu machen, kann Monate, manchmal Jahre dauern, ist aber durch die Digitalisierung leichter geworden. Und wir arbeiten auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz, versuchen Bilder und Texte erkennen zu lassen, um in den tausenden Archiven die Quelle zu finden, die wir brauchen. Leichter ist die Arbeit auch, weil inzwischen mit 400 Millionen Euro pro Jahr deutlich mehr Geld in die Provenienzforschung fließt, flankiert von einer Neustrukturierung 2018 und einem Rahmengesetz 2023. Bei der Suche nach geraubten oder aufgekauften Kulturgütern ginge es den Angehörigen oft eher um den ideellen als den materiellen Wert, hat David Civi festgestellt. Jede Geschichte ist auf ihre Art besonders. Und manchmal sind wir bis heute mit den Familien verbunden. Manchmal kennen wir ihre Geschichte sogar besser als sie selbst, weil wir uns damit befasst haben. Im Musée d'Orsay haben die beiden US-amerikanischen Schwestern Marion und Catherine inzwischen ihren Rundgang beendet. Für sie ist die Ausstellung auch eine Warnung für die Zukunft. Es gibt weltweit antisemitische Strömungen. Und hier kann man sehen, was passieren kann, wenn Antisemiten auf dem Vormarsch sind.
Wem gehören diese Werke, fragt eine Ausstellung im Musée d'Orsay in Paris. Ein radikaler Gegenentwurf zum Mainstream-Kino soll sein, was 5 Filmschaffende aus Deutschland planen. Sie brauchen dafür nur eine Handvoll Regeln. Mehr mit Michael Köhler in den Kulturmeldungen.
Ja, lange genug warten und das erfolgreich Veraltete wirkt dann wieder nagelneu. Beim Filmfest in Cannes, da haben diese deutschen Filmschaffenden das Projekt Dogma 25 Germany vorgestellt. Gegründet von Ilka Çatak, Tom Tikwer, Nora Finkscheid, Kurtwin Ayub und Helene Hegemann. Sie greifen auf Regeln zurück, die vor über 30 Jahren von dänischen Filmemachern wie Lars von Trier entworfen wurden. Und zwar ohne Filmmusik einzusetzen, kein Kunstlicht zu nutzen, nur Originalschauplätze. Ein Drehbuch per Hand verfasst, Drehort und Handlungsort müssen übereinstimmen. Make-up für Darsteller ist ebenso verpönt wie Equipment, nur geliehen oder gefunden sein darf. Ilka Çatak kündigte schon an, noch dieses Jahr mit Dogma 25 Germany loszulegen. Die deutsche Architektin Annabel Seldorf, gebürtige Rheinländerin übrigens aus Köln, führt in New York ein Architekturbüro und ist für den Umbau des Pariser Louvre-Museums ausgewählt worden. Das teilte das französische Kulturministerium heute mit. Der Umbau umfasse vor allem einen neuen monumentalen Eingang. Dieser soll den Eingang durch die gläserne Pyramide im Hof des Museums ergänzen, weil er dem Museumsansturm nicht mehr gewachsen ist. Der ausgewählte Entwurf stelle eine elegante Verbindung zwischen der Stadt, dem Palast und dem Museum her, erklärte das Ministerium. Ende Juni, da soll im Berliner Tiergarten ein Mahnmal für die Zeugen Jehovas eingeweiht werden, die zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Im August 1936 flog ihr geheimer Treffpunkt im Tiergarten auf und die Gestapo verhaftete Mitglieder. Ein Denkmal soll genau dort errichtet werden und das wurde vor 3 Jahren vom Bundestag beschlossen. Uwe Langhals, Vorstandsmitglied der Arnold-Liebster-Stiftung, setzt sich seit 15 Jahren dafür ein.
Diese Geschichte ist wichtig, sie muss erzählt werden. Zeugen Jehovas haben einen Platz in der Gesellschaft. Es gibt 210.000 Zeugen Jehovas hier in Deutschland, 170.000 Aktive. Und das gehört zum Bild. Die Menschen werden gesehen. Das, was passiert ist, muss erzählt werden.
Beauftragt, ein Mahnmal zu entwerfen, wurde der Künstler Matthias Leek aus Wuppertal, für den es mehr ist als nur eine künstlerische Aufgabe. Entstehen soll eine massive, mehrere Meter hohe Bronzeskulptur.
Da bin ich sehr früh auf letzte Äußerungen gestoßen, der verfolgten, auch ermordeten Zeugen Jehovas damals, die sehr hoffnungsvoll in Zukunft geblickt haben. Da stand für mich fest, es darf keine Stele, kein Grabmal werden hinsichtlich der Wirkung, sondern es sollte eine Form sein, die diese lebendige Hoffnung der Person damals irgendwie widerspiegelt.
Soweit der Künstler Matthias Leek zum künftigen Mahnmal für die Zeugen Jehovas im Berliner Tiergarten. Die Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch plötzlich unerwartet gestorben, das teilt die Agentur Players in Berlin heute mit. Sie hat im Laufe ihrer Karriere etwa im Polizeiruf, im Fernsehen mitgespielt, in der Serie Jenseits der Spree mit Jürgen Vogel. Am Deutschen Theater Berlin hat sie in Schillers Räubern mitgewirkt. Auch in der neuen Serie Hamburg Days, die von den Anfangsjahren der Beatles erzählt und derzeit gedreht wird, sollte sie zu sehen sein. Für den Film Fuchs im Bau erhielt sie 2022 den österreichischen Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle. Ihre Dankesrede nutzte sie, um über sexualisierten Missbrauch in der Film- und Theaterbranche zu sprechen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Details zu den neuen Planungen zum Katastrophenschutz gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.